Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Rom. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht diesmal. Vielleicht diesmal, Roland. Endlich.
Endlich eine Antwort. Mehrere Antworten vielleicht. In Ausgabe 64.
Ja, genau. Werden wir das große Problem Rassismus werden wir wahrscheinlich lösen.
Ja, natürlich. Da brauchen wir auch nicht viel Zeit für. Das haben wir ruckzuck gemacht, weil wir haben ja einen Gast heute, wie ihr schon unten sehen könnt, für die Leute, die den Videofeed angucken, nämlich Ayman Nahali. Und der wird uns auch gleich erzählen, wer er ist und was er tut. genau, der Gary hat es gerade schon gesagt. Wir haben ja die letzten Wochen viel über den großen Coronavirus gesprochen, aber heute reden wir über einen Virus, den es schon viel länger gibt, für den es scheinbar auch keinen Impfstoff gibt und auch nicht so richtig ein Medikament und der auch sehr gefährlich und sehr tödlich sein kann. Und der Virus heißt Rassismus. Das Thema ist ja seit ein paar Wochen in aller Munde. Natürlich, alle wissen Bescheid, der Mord an George Floyd in den USA hat dort zu großen Diskussionen, zu viel Protesten geführt, die auch hier in Deutschland die Leute bewegt haben. Und natürlich reden jetzt alle darüber. Und dann ist natürlich auch die Frage, muss man jetzt auch auf den Zug aufspringen? Ja, muss man, weil über das Thema muss man reden. Natürlich sollte man auch sonst über dieses Thema reden. Aber wie das nun mal so ist, irgendwie in den Medien, wo wir ja irgendwo auch zugehören, man stürzt sich immer auf das, was gerade aktuell ist. Und das ist sicherlich definitiv ein Problem. Und über dieses Problem können wir heute auch sprechen. Aber heute reden wir halt darüber. Und da wir davon keine Ahnung haben, haben uns Ayman dazu geholt, der sehr viel Ahnung davon hat. Und Ayman, vielleicht kannst du mal drei Sätze über dich sagen, wo du herkommst, warum du dich mit dem Thema so beschäftigt hast, wie du dich mit dem Thema beschäftigst. Und dann gucken wir mal, wie das alles so hingeht.
Ja, erstmal hallo zusammen. Danke für die Einladung auch zu einem sehr unangenehmen Thema, was mich natürlich... wenn man eingeschaltet hat, wenn man meine Optik sieht, doch schon mein ganzes Leben lang auch begleitet. Ich heiße Ayman Nahali, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin vom Haus aus Sozialpädagoge, also ich habe so angewandte Sozialwissenschaften in Dortmund studiert und bin eigentlich in den letzten 10 Jahren aktiv in der Antirassismusarbeit tätig gewesen. Sei das auf politischer Ebene, in den unterschiedlichen Initiativen. Der Fall Uri Jallo ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Das ist der westafrikanische Mitbürger gewesen oder Mitmensch gewesen, der in Dessau eine Polizeizelle verbrannt ist. Der Tathergang ist bis heute nicht geklärt gewesen, also bis heute nicht aufgeklärt. Da war ich sehr lange drin aktiv, aber auch in dem Bereich NSU, NSU-Prozess, die NSU-Morde haben wir zusammen mit verschiedenen anderen Autoren zu publiziert. Also ich schreibe zum Thema Rassismus. Ich arbeite aktiv als Pädagoge mit Jugendlichen, aber auch mit anderen Pädagogen, mit Lehrkräften zum Thema Rassismus. Wie kann man mit Rassismus umgehen? Also gibt Fortbildungen in dem Bereich und bin selber auch Musiker. Also ich bin das, was der Volksmund einen Rapper nennen würde und habe eigentlich so den Schwerpunkt da in meiner Musik, Menschen zusammenzubringen, aber auch Rassismus Raum zu geben und zu thematisieren. Also das sind so die verschiedenen Stationen und natürlich, ich bin hier geboren, ich habe nordafrikanische Wurzeln, ich erlebe Rassismus, seitdem ich mich erlebe, so bewusst erlebe und das in den unterschiedlichsten Formen und das ist Teile meiner, das lasse ich in die Fortbildung einfließen, das ist Teil meiner Arbeit. Ich habe in den letzten 7, 8 Jahren schwerpunktmäßig auch mit den jungen Menschen und auch Familien gearbeitet, die Fluchtbiografien hatten, die aufgrund der Kriege hier in Deutschland angekommen sind. Und da sind ja sehr, sehr viele Berührungspunkte, was Umgang mit anderen Kulturen, aber auch Umgang mit Ausgrenzungserfahrung und in dem Sinne mit Rassismus hat.
Da habe ich gleich mal eine Frage. Wie kommst du damit klar, wenn dieses Thema ständig so präsent ist? Weil ich merke das ja bei mir. Bei mir ist das jetzt so, weil eigentlich ist Rassismus eigentlich ja ständig da. Das ist ja nie wirklich weg gewesen, so, ne? Und es gab immer mal so Spitzen, aber jetzt ist so ein Grundrauschen ist jetzt schon seit Monaten, seit Wochen da. Wie kommst du damit klar, dich wirklich tagtäglich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Naja, also es gibt keine Spitzen. Also es gibt es für mich und vielleicht auch für die Menschen, die Rassismus täglich erleben oder die mit Rassismus täglich konfrontiert werden können. Wir erleben ja nicht automatisch jeden Tag, aber Es gibt keine Spitzen. Es gibt keine Spitzen, wo ich sage, jetzt ist George Floyd gestorben oder jetzt sind in Hanau junge Menschen in einer Shisha-Bar erschossen worden. Das sind natürlich für die Gesellschaft Spitzen, aber für die Menschen, die unter Rassismus immer wieder leiden, ist es eigentlich nur wieder eine andauernde Bestätigung. Und es gibt verschiedene Wege, ja, die ich für mich dafür gefunden habe, damit umzugehen, also das auch zu erleben. Also es ist natürlich auch ein Stück weit ein emotionales erstmal Abstumpfen, dass ich sage, okay, ich kann das auch gar nicht mehr so stark an mich ranlassen, weil wenn ich das machen würde, also wenn ich mir das Video angucken würde, dann wird das bei mir auch mit einer starken Emotion in Resonanz gehen. Und ich glaube, dass eine Emotion wichtig ist auch und Emotionen auch wichtig sind im Umgang mit Rassismus, diese Emotion auszudrücken. Aber es ist auch wichtig, eine gewisse Objektivität zu behalten. So, ne? Gerade jetzt in meiner Position. Ne? Dass man nicht in eine blinde Wut geht oder eine blinde Wut bestätigt. Das ist wichtig, dass man die Gefühle wahrnimmt, ne? Dass man merkt, dass dieses Gefühl von Ausgrenzung, dieses Gefühl von auch Ohnmacht, das ist ein ganz starkes Gefühl von Ohnmacht, wenn man im rassistischen Kontext sich befindet, sei das durch Polizeikontrollen oder sei das durch Diskriminierung auf der Arbeit oder Diskriminierung auf der Straße. Es ist erstmal ein Gefühl von Ohnmacht, weil man rechnet ja gar nicht damit. Ich selber sehe mich ja nicht irgendwie als jemand, der anders ist oder sowas. Ich sehe mich als genauso ein Mitmenschen oder Menschen wie alle anderen in dieser Gesellschaft. Nur durch den Rassismus wird man immer wieder daran erinnert, dass das für viele Leute in der Gesellschaft nicht der Fall ist. Und da ist es wichtig, von was den Umgang angeht, dass man so ein bisschen, dass ich für mich versuche, eine objektive Haltung beizubehalten und die Emotionen nicht überkommen zu lassen. Also Rassismus hat für viele Menschen auch eben traumatische Erfahrungen. Also das sind ja auch immer wieder, je nachdem, wenn die Erfahrungen mit Rassismus, mit Gewalt verbunden sind oder mit einem extremen Spannungsfeld durch Ausgrenzung, dann ist das Trauma. Und kommt man immer wieder in diese Situation rein, dass jemand einem sagt oder zu verstehen gibt, du gehörst hier nicht hin, ne? Oder mir passt deine Nase nicht oder du scheiß Kanacke oder du scheiß Neger oder wann gehst du wieder zurück nach Hause? Man geht ja immer wieder in dieselbe wunde Stelle rein. Und da ist es wichtig, dass man eine gewisse Schutzfunktion vorher hat und die aufrechtzuerhalten. So, ne? Und ein Umgang für mich, wenn du mich jetzt so konkret fragst, ist was dagegen zu tun und damit auch zu arbeiten. So, wenn ich jetzt untätig bleiben würde, ne, also wenn ich jetzt mitbekomme, okay, da wird jemand vor laufender Kamera umgebracht und ich bleibe untätig, ich lasse das einfach nur in mir drin, dann bekomme ich damit ein Problem. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, an Kundgebung teilzunehmen oder mich mit Gleichgesinnten auszutauschen oder eine Fortbildung zu geben, das in eine Fortbildung einfließen zu lassen, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, die Wahrnehmung der Jugendlichen wiederzuspiegeln oder aufzufangen, dann habe ich für mich einen gesunden Umgang damit und kann mit diesen, ja, durchweg auch belastenden, schweren Erlebnissen, die da immer wieder getriggert werden, besser umgehen. Also das so im weitesten Sinn. Okay.
Ja, wie du ja schon sagst, also es ist ja immer da das Thema und natürlich ist das für uns weiße Deutsche hier in Deutschland nicht so oft Thema, muss man einfach sagen. Auch in Amerika ist es immer Thema, aber man hat schon das Gefühl, jetzt nach dem Mord an George Floyd, dass da irgendwie ein bisschen mehr los ist. Und das wäre mal so eine Frage auch. Also hat sich da was verändert? Ist das jetzt, fühlt sich das aus deiner Sicht irgendwie anders an oder ist das jetzt nur, sage ich mal, der übliche Medienhype? Alle gehen jetzt auf die Straße. Wir hatten das ja zum Beispiel in den USA, konnte man das ja gut beobachten, immer bei den ganzen Anti-Waffen-Demos. Ne? Also da gibt es ein School-Shooting, es wird sich 2 Wochen aufgeregt, es gibt einen Million People March in Washington und dann ist die Sache aber auch erstmal wieder vorbei. Hier habe ich jetzt gerade das Gefühl, da ist ein bisschen mehr los. Würdest du das bestätigen? Hast du da eine Idee zu oder ist das auch nur ein Eindruck von uns jetzt?
Also ich sehe auch, dass da mehr in Bewegung ist auf jeden Fall. Ne? Und zwar auch über Generationen hinweg. Ne? Du selber sagst, Rassismus, wenn wir jetzt in Staaten bleiben, ist ja ein Thema, was 400 Jahre alt ist. Mhm. So, ne? Und worüber sich Generationen immer wieder mit beschäftigt haben. Und die Leute, die ich heute auf der Straße sehe, sind Leute, die sind jünger wie ich. Also ich werde 32 dieses Jahr. Die Leute, die ich da sehe, sind 18, 19, 20. Das heißt, die haben schon in ihrer ganzen Sozialisation die ganze Rassismuskeule zu Genüge abgekriegt, dass sie sich emotional so aufgeladen fühlen, dass sie sich praktisch bewegen gerade. Und jetzt, es sind ja auch nicht wenige. So, also das ist nochmal eine andere, ich glaube, das ist die Dynamik dieser Massenbewegungen, die jetzt auch global stattfindet, aber vor allem auch in den Staaten, ist nochmal eine andere. Und ich würde das auf zwei Dinge zurückführen. Also einerseits, das Glas wird, Rassismus wird immer voller. Also ne, das ist, es geht Tropfen für Tropfen für Tropfen, und wir wissen auf der einen Seite, dass wir suggeriert bekommen von der Gesellschaft, von den Gesetzen, die, sag ich mal, als Form von Gesellschaftsverträge konstituiert sind, dass alle Menschen gleich sind. Aber es werden halt nicht alle Menschen gleich behandelt. Und das ist in den Staaten besonders deutlich. Und merken die Jugendlichen natürlich auch. Das merken die Menschen dort und spüren das und merken einerseits, die Armutsschere geht immer weiter auseinander. Und das stetig durch die Entwicklung im Kapitalismus. Das heißt, die Abgehängten im Kapitalismus sind auch immer die Menschen, die von Rassismus betroffen sind und ausgegrenzt werden. Also die spüren das einmal auf so einer, ich sag jetzt mal, sozialen Ausgrenzung, wirtschaftlichen Ausgrenzung, die der Rassismus durchführt. Und andererseits wird einem aber suggeriert, wir sind alle gleich. Aber warum geht es den Leuten nicht gleich gut? Und ähnlich wie im arabischen Frühling glaube ich, dass die sozialen Medien eine erhebliche Rolle dabei spielen. Also man ist viel, viel schneller vernetzbar. Man kann viel, viel schneller teilnehmen. Und ich glaube, dass das nochmal ein ganz, ganz krasser Katalysator auch für diese Proteste ist. Weil was da gerade passiert ist, ist, dass Rassismus erlebbar, einsehbar gemacht worden ist. Also warum sind jetzt plötzlich so viele empört? Weil sie sich das Video live angucken. Sie können das sehen. Es wird deutlich, wie institutionalisierter Rassismus funktioniert und wie institutionalisierter Rassismus zum Tod eines Menschen führt. Und Rassismus kann eine Abstraktion sein für viele Menschen, die damit nicht in Bezug sind. Für die ist es, ja, das gibt es, vielleicht genauso wie es Frauenfeindlichkeit und Chauvinismus im weitesten Sinne gibt. Aber man, das Problem ist, wenn man es nicht erlebbar macht, wenn man da nicht einen Raum für schafft, in dem es gesehen wird und gespürt und gefühlt wird, auch als jemand, der nicht direkt davon betroffen ist, dann ist es eine Abstraktion. Und das Video hat natürlich den Rahmen da komplett gesprengt. So, ne? Und das ist in seiner Perversität und in seiner Abartigkeit ja nicht zu überbieten, dass so etwas in der Öffentlichkeit vor laufender Kamera, mitten am helllichten Tag stattfinden kann. So. Und das hat nochmal, glaube ich, einen kleinen Unterschied gerade gemacht. Das emotionalisiert natürlich viel mehr. Uri Jalloh, der in seiner Polizeizelle verbrannt ist, den hat keiner gesehen, weil die Kamera zufälligerweise ausgefallen ist zu diesem Zeitpunkt. So, ne? So, und da muss man sich reindenken, wie jemand sich beispielsweise komplett fixiert mit einem Feuerzeug auf einer feuerfesten Matratze selber anzünden konnte. Da muss man sich erstmal so reindenken, da muss man abstrakt denken. Aber das ist bei George Floyd nicht notwendig. Andererseits, ne, wenn wir die Rassenunruhen auch in den 90ern in Amerika damit betrachten, also da hatten wir die Rodney King-Nummer, wo 6, 7 Leute auf jemanden, auf Rodney King eingeprügelt haben. Der Mann hat es ja zum Glück überlebt. So, aber auch das hat ja zu diesen Unruhen geführt. Aber ich glaube, der Zugang und auch dieses fürchterliche Schicksal und diese Teil an diesem fürchterlichen Schicksal über die sozialen Medien haben zu können, ist nochmal ein ganz erheblicher Faktor, gepaart damit, dass es ja langsam reicht mit dem Rassismus. Es reicht langsam. Und die Leute haben die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte auch als Mensch behandelt werden. Ich möchte genauso als gleichberechtigter Mensch behandelt werden wie alle anderen. Ich möchte, dass alle meine Brüder und Schwestern, die ich hier auf der Welt, egal welche Hautfarbe sehe, dass sie eine gleichwertige Behandlung finden und dass da die Frustrationstoleranz über die letzten hunderte von Jahren gering ist, ist halt nachvollziehbar. So, ne? Aber ich sehe da auch einfach eine interessante globale Entwicklung. Ne? Also das heißt, in London oder in UK habe ich glaube, das war in Brixton oder sowas, haben sie eine Statue, wo die schon lange zur Diskussion stand, von einem Sklavenhändler, haben junge Leute ins Wasser geworfen. So, also. In Amsterdam gab es Proteste. So, ne? Also wir sind auch in einem Zeitalter, in dem die Protestkultur, Protestkultur eine globale wird. So, ne?
Ja, ich glaube, es gibt auch natürlich noch den Faktor Coronavirus. Den denke ich, der hat auch eine spielt es schon eine große Rolle jetzt, weil die Leute natürlich, gerade in Amerika, ich meine, wir haben 40 Millionen Arbeitslose dort gehabt plötzlich, ne? Und das sind wahrscheinlich viele junge Leute, weil natürlich als erstes mal die Kellner, die Köche und so weiter und wahrscheinlich auch viele People of Color dabei, die jetzt natürlich auch Zeit haben, sowohl sich, sag ich mal, in den Social Media zu bilden oder überhaupt im Internet, auch die gucken sich das Video an, die lesen jetzt plötzlich vielleicht auch mal Texte, die sie vorher nie Zeit für hatten, und die haben natürlich auch Zeit, jetzt Proteste zu organisieren und protestieren zu gehen, und das passt so ein bisschen auch zu dem, wir haben im letzten Podcast haben wir so ein bisschen über die Apokalypse gesprochen, im Sinne von die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, im griechischen Sinne, ne? Die Enthüllung, alles wird enthüllt, und witzigerweise hat Trevor Noah in einem seiner Videos letztens gesagt, the curtain has been pulled back, also er hat exakt eigentlich das Wort Apokalypse benutzt, nämlich der Vorhang wurde zurückgezogen, der zur Seite gezogen, die Enthüllung hat stattgefunden und es ist nicht mehr zu verbergen. Und ich glaube, das ist eine Energie, die generell gerade herrscht und die jetzt sich als erstes zum Beispiel mal in dem Thema Rassismus entlädt.
Ja, also es ist halt nicht mehr versteckbar. Also man kann, das Video hat es deutlich gemacht, was willst du denn da vor Gericht sagen, was da noch irgendetwas entkräftigen kann oder sowas? Es ist, wir bekommen immer mehr Einblicke darin, wie bestimmte gesellschaftliche Prozesse laufen, unabhängig davon, in welchem Bereich und eben halt eben auch bei dem Thema Rassismus.
Ja, ich glaube, da hattest du ja vorhin auch schon das Wort institutionalisierter Rassismus genannt. Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wer sich vielleicht noch gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt hat, wer den Luxus hatte, sich noch nie mit dem Thema beschäftigen zu müssen, sprich weiße alte Männer wie wir zum Beispiel. Nein, wir haben uns natürlich schon damit beschäftigt, aber kann ja sein. Der ein oder andere hat einfach keinen wirklichen Kontakt damit gehabt. Zum Glück, muss man ja sagen. Also ist ja toll. Oder hat einfach nur nicht hingeguckt. Wäre nicht so gut. Aber der Rassismus an sich ist ja nicht einfach auf Polizeigewalt oder auf Nazi-Gewalt oder auf irgendwie eine Beleidigung auf der Straße. Das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, sondern darunter liegt ja, du hast ja gerade schon mal gesagt, 400 Jahre Sklaverei in Amerika oder nicht Sklaverei, aber 400 Jahre Unterdrückung, 250 Jahre, glaube ich, waren es Sklaverei oder so. Aber eben insgesamt, das ist ja ein ganzes System. Und vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen aufdröseln, denn fangen wir mal bei Polizei an. Also vor allen Dingen und gucken wir auch vor allen Dingen nach Deutschland, glaube ich. Wir können das ja so ein bisschen parallel machen, weil die Amerikaner, man guckt ja immer gerne auf die Amerikaner, ne? Die sind ja eh alle verrückt, die wählen den Trump und das sind ja eh alles Waffenfanatiker und so. Aber hier in Deutschland sieht es ja nicht anders aus. Ich habe gesehen, 7.900 gemeldete rassistische Straftaten in 2019. Da spricht ja noch riesen Dunkelziffer, steht ja noch dahinter. Es ist ja hier ein Riesenthema und du weißt es viel besser. Vielleicht können wir so in beide Länder gucken, aber trotzdem zu schauen, wie ist das denn wirklich systemisch institutionalisiert?
Vielleicht, ja. Also man muss erstmal, also ich bin kein Rassismusforscher, ich bin jemand aus der Praxis, ne? Und das halte ich auch, es muss beides geben und ich halte mich für mich in meiner Rolle, ich sag mal so an den Fronten der Gesellschaft, halte ich das für sinnvoll, aber trotzdem ist natürlich wichtig, mit was für Begriffen jonglieren wir hier, ne?
Ja.
Und ich sag mal, Rassismus fasse ich für mich persönlich auch gerne in meinen Fortbildungen über dem Thema, unter den Überbegriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. So, das heißt, Rassismus hat eine Geschichte, die vielleicht bis ins Römische oder in die griechische Antike geht, aber der Hauptmarkerpunkt geht so in das 20. Jahrhundert, Kolonialzeit, ne, so, wo dieser völkische Begriff auch sehr, sehr, sage ich mal, hip gewesen ist. So, ne? Und die Kolonialzeit, also die Besetzung von, die Besetzung und Ausbeutung von den Dritte-Welts-Ländern, dem afrikanischen Staat, den asiatischen Staaten, aber auch den südamerikanischen Staaten, die sind festlegend für diese Theorie, dass Menschen, die anders da aussehen, einen anderen Wert haben. So, ne? Und das kennen wir von Kinderbüchern, das kennen wir vom Negerkuss, das kennen wir aus dem Fernsehen, wo wir überwiegend weiße Moderatoren über viele, viele Jahre gesehen haben und weiße Menschen in gewissen Schlüsselpositionen. Die Frage ist, wo kommt das her? Also wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass in einem Theater, sage ich jetzt mal als Beispiel, in einem Theater in Dortmund bisher das Publikum weiß war, aber der Großteil der Bevölkerung oder sieht gar nicht mehr so aus. Das bedeutet, dass der Zugang innerhalb Institutionen, sei das kultureller Institutionen oder Institutionen aus den Bildungswissenschaften, aus dem Bildungssektor, dass der eingeschränkt ist für diese Menschen. So, und der institutionalisierte Rassismus im Vergleich zu dem Rassismus, den ich beispielsweise letzte Woche erlebt habe, dass ein Obdachloser, der da sitzt, der sagt mir, ihr dreckigen Araber, ich bin Deutscher und ihr nehmt mir alles weg hier. Also, und das ist ja sein individuelles Empfinden, da muss ich kurz Luft holen und muss sagen, okay, das ist ein armer Kerl, der projiziert da etwas, das ist das eine. Aber das andere ist das, was man nicht wirklich richtig sieht, das, was man nicht wirklich richtig wahrnimmt. Also das heißt, der Rassismus innerhalb der Institutionen, der schon sehr, sehr lange sich da festgesetzt hat, sprich in den Behörden, in den Schulen, die ganz klar in den Schlüsselpositionen, also in den Positionen der Lehrer oder der Leitung, sehr wenig Menschen haben, die mein Phänotyp haben, so, ne, oder die wenig Menschen, die überhaupt Rassismus erleben und auch vom Denken her, das für sie etwas vollkommen Abstraktes ist. Aber sie begegnen so Menschen mit Migrationshintergrund und produzieren immer wieder Rassismuserfahrungen. Also ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ein Lehrer in der Schule hat für sich aus seiner bürgerlichen Sozialisation A, keine Erfahrung mit Rassismus gemacht und B, kann er sich nicht in diesen das Erleben da reinversetzen. Er nimmt es vielleicht gar nicht wirklich wahr, wenn er etwas Ausgrenzendes sagt. Also er hat gar keine Sensibilität dafür. So. Und wenn er im schlimmsten Fall seine eigenen Vorurteile nicht reflektiert hat, dann fügt er durch seine Voreinschätzung, die er gegenüber einem Schüler hat, zum Beispiel, ja, der kann wahrscheinlich gar nicht richtig gut Deutsch, weil der ist ja auch erst seit ein paar Jahren hier, oder der kommt aus einer Kultur, die sehr gewalttätig ist, und dann bewertet er ja ein Verhalten, das unabhängig von dem Individuum ist. So, und der Schüler muss sich doppelt anstrengen und kommt gar nicht durch diese Membran sozusagen durch, ne? Weil man von ihm schon ein gewisses Bild projiziert hat. Und das Bild ist nicht nur in dem Kopf von dem Lehrer entstanden im Rahmen der Schule, sondern das Bild ist durch Fernsehen, durch Filme, durch Schauspiel entstanden, ne? Und von dem man ausgeht, dass Menschen mit einem eher dunkleren Phänotyp eher krimineller sind, eher ungebildeter sind, eher in rückständigen Kulturen leben, und diese Vorurteile, die dann auch in den Institutionen manifestiert werden, ja, durch die Schlüsselpositionen, in denen Menschen sitzen, die eben nicht diese Erfahrungswerte gesammelt haben, die eben nicht darauf sensibilisiert sind, macht es eben für die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist überhaupt auch schwierig, durch dieses System durchzukommen. Man schafft es, ne? Ich kenne viele Leute, die haben studiert, aber das ist eine Plackerei. Man muss sich doppelt anstrengen. Na, man muss sich mit Vorurteilen rumschlagen, die andere Leute gar nicht in ihrem Entwicklungszeitraum kennenlernen. Einfaches Beispiel: ich habe angefangen zu studieren und da sagt mir jemand an der Fachhochschule, ich komme dahin mit Cappy, ne, Collegejacke, Jogginghose, ganz so wie ich tagtäglich halt rumlaufe, und sagt, was machst du hier eigentlich?
Okay.
So. Und das war gar nicht böse gemeint, aber das war genau der Turnfall. Was machst du hier eigentlich? Dann habe ich gesagt, ich verkaufe Drogen, willst du auch ein bisschen Gras haben? So, ne? Also, ne? So, also das sind so, es sind Feinheiten, wo man auch dann erstmal überlegen muss, passiert mir das gerade? Ist das gerade echt? Oder wie soll ich denn darauf reagieren? Und so geht es sehr, sehr vielen Menschen so. Und da fangen wir an bei Leuten, die sich mit Kopftuch nicht auf bestimmte Berufe bewerben können. Ich habe Jugendliche, die mir erzählen, dass sie in den Finanzbereich rein wollen und eine Absage nach der anderen kriegen. Ja, die sind frustriert, die sind demotiviert. Die sagen, ich bekomme aufgrund meines Äußeren, aufgrund meiner Äußerlichkeit, aufgrund meines Namens, aufgrund der Adresse, wo ich wohne, bekomme ich nicht die Ausbildungsstelle. Ich muss 10-mal mehr Bewerbung schreiben. Wenn ich in der Bewerbung bin, fragen die mich Sachen zu meiner Religion. Wenn ich in der Bewerbung bin, fragen die mich Sachen zu meiner politischen Haltung, die sie einen Deutschen gar nicht fragen würde. Oder jemand, der offensichtlich diese Merkmale nicht hat. Wir können uns das Ganze abkürzen und können sagen, wie viel afrikanischstämmige Menschen habt ihr schon mal in einer deutschen Bank arbeiten sehen? Ich muss da sehr, sehr, sehr lange nachdenken. Wie viel afrikanischstämmige Menschen sind in unserer Bundesregierung oder in den Parteien repräsentiert? Ich meine, es gibt einen schwarzen Bundestagsabgeordneten und auf den sein Büro ist letztes Jahr geschossen worden. Ne? Also wo auch in den sozialen Verbänden, wie viele Migranten repräsentieren dort sind dort in Führungspositionen? So, ne? Das sind so die ganz, ganz kleinen Stellschrauben, wo man es dann merkt. Und ganz schlimm ist es natürlich dann, wenn Menschen mit Migrationshintergrund durch institutionalisierten Rassismus in eine ganz massive Form von Diskriminierung in der Öffentlichkeit kommen. Da sind wir in dem Bereich Racial Profiling. Ich bin in meinem Leben locker über 50 Mal von der Polizei kontrolliert worden. Locker. Ne? So, ich arbeite mittlerweile damit, ich gebe Fortbildung, wie kann man damit umgehen? Ich bin Deeskalationstrainer auch. Wie geht man damit um in der Situation? Wie geht man mit Jugendlichen oder mit Menschen um, die überhaupt in so eine Situation reingekommen sind? Und da ist ja ganz klar, dass der Typ, der noch dunkler ist, an einem Bahnhof einfach ein ganz klares Täterprofil hat, sozusagen. Und das Täterprofil bedingt sich über den Phänotyp. So, und das ist unabhängig davon, wie gut ich mich artikulieren kann, was in meinem Ausweis drinsteht oder nicht. Erstmal werde ich in der Öffentlichkeit oder wird ein Mensch, der so aussieht wie ich in der Öffentlichkeit, in den Bereichen, wo kontrolliert werden kann, also wo die Gesetzeslage auch so ist, dass man auch ohne Verdacht kontrollieren darf, angehalten und kontrolliert. Diese Kontrolle findet in der Öffentlichkeit statt. Das heißt, die ganze Bevölkerungsschichten, die da vorbeilaufen, sehen, da ist ja schon wieder so jemand, der so aussieht und der wird kontrolliert. Das bedeutet, mit denen stimmt irgendetwas nicht. Die kriegen das Ende der Geschichte gar nicht mit, wenn die Leute dann einfach, weil nichts vorliegt, ne, weitergeschickt werden. Und das sind Bilder, die sich in den Köpfen der Menschen manifestieren. Und es ist Zeit, die Narrative umzudrehen. Es ist Zeit, dass man andere Räume rekonstruiert, ne, dass man andere Räume schafft, in dem diese Narrative, dass Dunkel schlecht ist, ne, dass Dunkel minder ist, dass dunkelhaarig weniger Intelligenz ist, dass dunkelhaarig wenig Leistungs- oder dunkelhäutig oder dunkelhaarig weniger leistungsfähig oder weniger primitiver ist, dass das umkehrt. Aber das ist etwas, was über 100 Jahre aufgebaut worden ist und das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Und in den Staaten haben wir das halt sehr, sehr stark gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung, basierend auf der Sklaverei, basierend auf der massiven rassistischen Unterdrückung. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Sklaverei in Amerika 400 Jahre anhält oder der Kolonialismus. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Menschen auf eine andere Art und Weise versklavt sind. Also wenn man sich anschaut, wie viele Afroamerikaner in den Gefängnissen sitzen und dort arbeiten müssen für weiße Menschen in Firmen, ist das eine Form von Sklaverei, es ist nur eine andere Form. Der Kolonialismus ist nichts vorbei. Offiziell von mir aus. Wenn man sich die afrikanische Politik, die Förderfinanzen, die Kreditgebung, die Handelsabkommen mit Frankreich, mit England in den einzelnen afrikanischen Ländern anguckt, siehst du, dass da Abhängigkeiten sind. Ganz massiv ist es halt nur nicht mehr so offen. So, und wir sind immer noch in einem Zeitalter von Kolonialismus, aber halt in einem Zeitalter von Neokolonialismus. Ne? Und es gibt Bestrebungen für Unabhängigkeiten, aber das ist jetzt ein Prozess, der stattfindet und der bildet sich eben auch in der antirassistischen Bewegung ab. Und wir haben das drüben, wir haben es hier in Deutschland, nochmal anders da gepolt wie in den Staaten. Wir haben hier keine Sklaverei gehabt. Die Deutschen mussten ihre Kolonien sehr früh abtreten nach dem Ersten Weltkrieg. Aber wir haben die Gastarbeiter, die nur Gäste sind und Gäste geblieben sind. Und wir haben uns jahrelang dagegen gewehrt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ja, wir haben in den 90er und 80er Jahren die großen Flüchtlingswellen aufgenommen aus den Balkankriegen und aus dem Afrikanischen und aus dem Libanonkrieg. Diese Menschen befinden sich jetzt hier. Wie lange sind diese Menschen denn immer noch Menschen zweiter Klasse? So, also inwieweit, da können wir uns nur angucken, dass viele von denen immer noch keine Wahlberechtigung haben, obwohl sie schon seit 20 Jahren hier leben. Keine Arbeitserlaubnis damals, obwohl sie schon seit 20 Jahren leben. Also wir kriegen seit 5 Jahren oder seit 3 Jahren, kriegen wir in den Medien die Mafia-Schreckgespenstgeschichten von arabischen Großfamilien aufgetischt. Aber das sind Menschen, die teilweise seit 20, 30 Jahren keine Arbeitserlaubnis haben. So. Ich will das nicht rechtfertigen. So. Aber ich sage nur einfach, da sind auch Menschen einfach dabei, die kaum Möglichkeiten hatten, aus einem unterdrückten Milieu zu agieren. So, und die Vorgeschichte, die wird da nie erzählt. Oder die wird selten erzählt, sage ich mal. Und deswegen sage ich, die Narrative muss sich ändern.
Ja, ein paar Sachen dazu. Einmal, Gary, wie oft bist du von der Polizei angehalten worden, wenn du so durch den Bahnhof läufst? Du wohnst ja in der Nähe vom Bochumer Hauptbahnhof. Du spazierst ja da öfter her.
Also ganz ehrlich, einmal.
Okay.
Und das hat tatsächlich was damit.
Ja, okay, ich kein Mal, möchte ich mal kurz dazu sagen. Ich bin noch nie von der Polizei angehalten worden. Ich gehe jetzt auch nicht so oft durch den Bahnhof, aber generell, ne? Also das ist ja schon mal, ist mir sofort aufgefallen, weil ich dachte sofort, okay, du sagst über 50 Mal, ich kenne das ja auch von dir, Evan, du hast es schon oft erzählt. Das ist schon mal, finde ich, ein total wichtiger Punkt. Ja, die Narrative ändern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir ja auch, wir sind ja Drehbuchautoren, Gary und ich. Und das ist ja genau auch etwas, wo wir tatsächlich aktiv was machen können. Denn jeder Nicht-Weiße, der in einem Krimi ein Gangster ist, ist natürlich irgendwo eine gewisse Bestätigung. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn nie ein Nicht-Weißer ein Gangster ist, ist es auch fast schon wieder irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil es dann auch irgendwie, das durchschaut dann vielleicht auch schon wieder der Zuschauer. Aber tatsächlich, das ist das nicht das große Problem. Das große Problem ist, ne, dass eben gerne irgendwelche, sei es die Russenmafia, auch die italienische Mafia, irgendwelche Araber oder so, sind natürlich gerne auch gerade, sagen wir mal, so Action-Serien wie Cobra, wo wir auch viel für geschrieben haben, Gangster. Und das ist natürlich, versucht man das nicht zu machen, aber irgendwann rutscht es dann doch so rein und so. Und ich glaube, da sind wir zum Beispiel ganz konkret. Also man guckt ja auch immer, was kann ich als Einzelperson überhaupt tun? Das ist was, wo wir einen Einfluss haben. Wenn wir sagen, okay, wir erzählen die Geschichte anders. Ich glaube, gerade jetzt bei uns bei der Soko Leipzig versuchen wir immer sehr politisch zu denken. Ne? Aber vielleicht war das nicht immer so. Und ich glaube, das gilt dann eben natürlich auch für alle unsere Kollegen. Das gilt, also Fernsehen und Film sind, glaube ich, ganz, ganz starke meinungsbildende Medien, also weil sie eben visuell und audio funktionieren. Also da, glaube ich, ist es was, wo man sehr stark dran arbeiten kann.
Ja, ja, stimmt. Mich würde mal interessieren, den Rassismus. Das ist ja, also wir haben jetzt über den Rassismus in Deutschland gesprochen, den es immer noch gibt, und den Rassismus in Amerika. Aber Rassismus ist ja ein globales Problem. Und inwiefern spielt, ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Eiertanz, weil ich will ja keiner Kultur irgendwie Rassismus vorwerfen, aber inwieweit spielen da auch in Deutschland zum Beispiel Rassismus bei Leuten aus weiß ich nicht aus Syrien oder so. Ich meine, die haben ja auch ein vorgefertigtes, für die sind nicht für alle, aber da höre ich ja auch immer wieder mal. Ich muss dazu sagen, mein Cousin ist dunkelhäutig, der ist übrigens auch Musiker, MC Quincy, vielleicht kennst du den, ja. Und der hat ja auch ständig irgendwelche Probleme mit Polizei und so. Und der, von dem weiß ich halt auch, dass es auch in diesen Gruppen, bei diesen Jugendlichen auch eine Form von Rassismus gibt gegen Deutsche, weil Deutsche sind automatisch immer Nazis und so. Ist das so eine Sache, die sich dann immer so gegenseitig hochschaukelt oder so befruchtet oder so? Oder, ja.
Also ich glaube nicht, dass Deutsche automatisch Nazis sind. Ich muss also auch nicht in diesen Prozessen, also auch nicht in den Prozessen, die ich da wahrnehme oder die ich begleite oder sowas. Ne? Ich kann vielleicht sagen, ich habe in den letzten 7-8 Jahren mit 800-900 Jugendlichen gearbeitet, vielleicht auch schon über 1000 so in unterschiedlichen Kontexten, sei das in Haftanstalten, in Schulen, in Jugendzentren. Dass da der Deutsche automatisch der Nazi ist, das erlebe ich nicht. Genauso wenig, wie ich erlebe, dass in der deutschen Kultur der Migrant automatisch der schwarze Peter oder der böse Bube ist. Rassismus ist natürlich nicht nur ein weißes Phänomen. Es ist aber halt ein überwiegend weißes Phänomen, weil der große Teil der weißen Gesellschaft in den privilegierten Positionen eben einfach sitzt. Mhm. Und natürlich gibt es das auch. So, ich will das mal ganz knapp zusammenfassen, auch unter so einem Aspekt, ich meine, euer Podcast heißt Viele Wege führen nach oben, auch unter so einem Aspekt der Spiritualität oder dem Aspekt von etwas Höherem. Es gibt Menschen, und die gibt es überall auf dieser Welt, und die wird es vielleicht immer geben, und die hat es auch schon immer gegeben, die benötigen für ihre Existenz eine übergeordnete Nation, eine Fahne, eine Kultur, zu der sie sich zuschreiben. Das kann die deutsche Kultur sein, das kann die weiß-amerikanisch geprägte Kultur sein, das kann die türkisch-nationalistische Kultur sein, das spielt keine Rolle. Sie benötigen das, um sich damit zu identifizieren, um zu sagen, das bin ich. Okay. Ich gehöre etwas zu. Diese Menschen brauchen das. Ich muss dazu sagen, aus meiner Perspektive, ich bin Deutsch-Tunesier, das heißt, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Tunesier. Ich habe beide Kulturen erlebt, beide auch intensiv erlebt. Für mich ist das gar nicht möglich, mich mit einer Kultur komplett zu identifizieren. Aber in dem Moment, ich sag mal, um wieder auf diese Menschen zurückzukommen, wo die Menschen sagen, ich benötige meine Kultur, ich benötige meinen Pass, ich benötige eine Grenze, ich benötige eine Fahne, ich benötige ein Fußballteam, und das geht ganz stark einher mit mir, mit meinem Ich, ist es ja soweit in Ordnung. Das kann ja jeder für sich brauchen. Viele Menschen brauchen das auch nicht. Das Problem ist, wenn damit dann einhergeht, und meine Kultur, meine Religion, mein Sportverein, mein Pass, meine Nation, meine Grenze, meine Klasse steht über einer anderen. Und ich sag mal, unter so einem spirituellen Kontext ist das ja auch eine Riesenbarriere, um sich eins zu fühlen. Um sich eins zu fühlen mit, nicht nur mit deinem Gegenüber, also mit dem Mitmenschen, in den du fremde Ängste projizierst, in den du sagst, hey, wir sind doch alle eins, unter der Sonne oder im Universum repräsentieren wir gerade alle die Welt. Wir sind gerade alle eins, und zwar die Menschheit am 11.06.2020. Sondern man versteift sich ja so ein bisschen. Also Nation und Volk und Rasse ist ja auch sehr viel Ego und sehr viel Ich. Und im Rahmen von, ich sage jetzt mal, spiritueller Weiterentwicklung und zu sagen, okay, bin auf der Suche nach etwas Höherem, Verbindenden, vielleicht fernab auch von Religion, was mich ich habe ja nicht nur Empathie für den Schwarzen oder Empathie für den Latino oder Empathie für den Türken oder für den Araber oder für den Weißrussen, sondern ich habe Empathie für das Tier, was draußen rumläuft, für die Pflanze, die draußen wächst. Und das ist für mich eins. Und was spielt denn da jetzt, was in meinem Pass steht? Was hat das denn jetzt für eine Rolle so? Aber es gibt eben diese Menschen, die das noch benötigen. Oder die es vielleicht auch immer benötigen werden. Die sagen, ich bin das, ich bin Deutscher und damit verbinde ich, oder ich bin Türke und damit verbinde ich das und das und das und das und das. Und das wird, wenn es schlecht läuft, sie halt niemals aus ihrer eigenen Komfortzone rausholen. Es gibt Mittel und Wege, die ich in meinen Fortbildungen weitergebe, kleine Tools zum Reflektieren, kleine Tools zum, okay, wie können wir denn miteinander sein und von diesem Trennenden weggehen, zu einem Verbindenden.
Ja, das ist super, weil das ist ja exakt unser Thema. Und ich würde sogar sagen, der schlimmste Virus, der auf diesem Planeten grassiert, ist ja der Ego-Virus, weil der stört uns ja in unserer individuellen Entwicklung, wenn wir ihm zu stark uns zuwenden oder wenn wir nicht irgendwie ein Immunsystem gegen den Ego-Virus entwickeln. Aber wie du es gerade perfekt beschrieben hast, es bezieht sich ja nicht nur auf das Individuum, sondern auf kleine Gruppen, große Gruppen, ganze Nationen und so weiter. Und deswegen würde ich ja auch sagen, ist spirituelle Praxis auch ein Antirassismus-Tool. Vielleicht kannst du uns ja mal gerade, vielleicht hast du ja so ein paar davon in deinem Repertoire, weil du gerade sagtest, du hast ein paar Tools, weil ist ja gut, praktisch zu werden, ne? Also
vielleicht kannst du das. Also erstmal, ich sehe jemand, der eine rassistische Haltung hat oftmals auch Angst. Mhm. Also der hat ganz klar Angst. Der hat ganz klar Angst. Also der hat Angst, und es gilt zu hinterfragen, vor was hat er Angst? Mhm. Ja? Und es sind ja über die letzten Jahrzehnte sind einfach gewisse Stereotypen gebildet worden. Also der hat Angst davon, dass dass der gewaltbereite Macho Nordafrikaner eventuell ihm gegenüber handgreiflich werden könnte. Dass der, die sind ja so impulsiv, ne? Also so und oder die Kultur ist so im Vergleich zu unserer ist die so stringent und lässt so wenig Platz für Freiheit, so, ne? Also ich glaube, oder was ich mache, ist in meiner Arbeit mit den Jugendlichen schon relativ früh, mit den Schülern schon relativ früh, aber auch mit Lehrkräften, dass wir einfach mal anfangen, gewisse kulturelle Begriffe zu hinterfragen. Also zu hinterfragen, was wissen wir überhaupt? Was ist überhaupt Kultur? Ist Kultur ein statischer, also ist Kultur ein Strich und das ist jetzt Kultur? Oder ist Kultur etwas, was im Fluss ist? Hat sich Kultur nicht immer schon weiterentwickelt? Entsteht nicht jetzt gerade mit uns, wenn wir hier drei sitzen, ist das nicht gerade etwas, was einen kulturellen Mehrwert schafft? So, ist Kultur etwas, was trennt, oder ist eigentlich Kultur etwas, was verbindet? So. Mhm. Und dann geht es halt eben auch sehr schnell ins Persönliche. Also zu gucken, was bin ich denn für ein Typ Mensch? Ich sag immer, wenn ich in einem Raum bin mit 10 Leuten, dann finde ich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, und mit jedem werde ich mich unterhalten können. Und ich finde bei jedem von denen mindestens 2 Themen, wo ich mich so dermaßen in die Haare kriegen werde, wo ich eine komplett andere Position habe, wo ich sagen werde, was ist das denn für ein Wesen? Aber es gibt auch 98 Themen, wo ich mich mit demjenigen unterhalten werde, egal wo der herkommt. Vollkommen egal, wo der herkommt. Der kann gerade aus Afghanistan eingewandert sein, wo ich mich mit ihm verbinden kann und wo ich sagen kann, mein Gott, wir sind ja eigentlich auf der komplett selben Wellenlänge. Und ich finde, für den Anfang, glaube ich, ist es immer wichtig, wenn man Menschen, zu denen man sich unsicher, also indem man selber eine eigene Unsicherheit empfindet, dass man erstmal schaut, okay, was kann mich denn mit demjenigen verbinden? So, wo habe ich denn eine Schnittmenge? So, das heißt, Kultur im weitesten Sinne, Musik, Filme, Tanz. Tanz ist eine universelle Sprache, Musik ebenfalls. Wie viele Leute sitzen mir da und sagen, oh, die arabische Sprache, die arabische Kultur, die arabische Musik ist so schön. So, da kannst du 10-mal ein Sarazin ins Fernsehen einladen, was ein Lied bei einem Menschen wegmachen kann, sozusagen. Also das heißt, ich versuche immer Räume zu schaffen, in denen Menschen sich, das hat Roland ja auch immer wieder mal erlebt, seien das meine Geburtstagsfeiern oder auch Veranstaltungen, Partys oder sowas, wo Menschen zusammenkommen, die normalerweise niemals zusammenkommen würden und in einen Austausch miteinander gehen im Rahmen von Kultur, das heißt Essen. Ne, Liebe geht durch den Magen. Ne, wir erleben mit unseren Geschmacksnerven Kultur ganz anders. So. Und dann fängt man an. Dann fängt man langsam an. Über Sport zum Beispiel. Also was spielt das denn für eine Rolle, woher derjenige kommt, ob der jetzt aus Ghana oder aus Botswana oder aus Tansania kommt? Wenn ich mit dem Fußball spiele, hat er mir einen geilen Pass gespielt und ich habe den Ball reingeschossen. Also sind diese einfachen Ebenen der Begegnung, und dann, wenn es ans Eingemachte geht, geht es halt wirklich auch darum, Dinge zu hinterfragen. Also einfach wirklich Dinge zu hinterfragen. Ich habe mal einen Jugendlichen in der Schule gehabt, der hat zu mir gesagt, und auch der hat zu mir gesagt, wir haben irgendwie gesagt, wir machen heute Falafel, und hat dann gesagt, was? Falafel? Das ist jüdisch, das esse ich nicht. Und das war ein Marokkaner. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe gesagt, sag mal, wie bescheuert bist du denn? Kennst du keinen Falafel? So, ne? Abgesehen davon, dass es ja auch überwiegend, natürlich gibt es in Israel auch, aber es ist auch arabisch geprägt. Dann habe ich gesagt, was hast du denn für ein Problem mit Falafel? Was hast du für ein Problem mit Juden? Und dann kam ich ins Gespräch. Und im Endeffekt hat er einfach nur ein dünnsches, gedanklichen Dünnschiss wiedergegeben, den er überhaupt nicht reflektiert hat. Und wir sollten im Umgang mit Rassismus anfangen, die Menschen in eine Form von Reflexion zu bringen. Also warum man etwas sagt. Warum sagt man etwas oder warum man etwas empfindet? So, und woher das kommt und ob man überhaupt Berührungspunkte damit hat. Vielleicht ein abschließendes Beispiel dazu. Weil auch ich, natürlich auch ich bin nicht frei von Vorurteilen und von Rassismen. Ich bin ja auch ein Mensch, der in dieser Zeit sozialisiert und geprägt worden ist. So, und ich komme ursprünglich aus dem Rheinland und bin dann nach Dortmund gezogen und habe dann die letzten 4-5 Jahre in der Nordstadt gewohnt. Ich bin mein ganzes Leben lang, dadurch, dass ich sag mal, in so Sozialbrennpunkten oder ja, aufgewachsen bin ich immer mit anderen Kulturen aufgewachsen. Ich kenne das gar nicht anders. Also nicht nur von meiner väterlichen Seite her gesehen, sondern ich bin mit Somaliern, Albanern, Libanesen, die ganze Schulzeit und auch der ganze Stadtteil war voll damit. Als ich aber in die Nordstadt gekommen bin, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Riesenansammlung von Roma gesehen. Und ich ich kannte das nicht. Ich hatte Sintis in der Schule gehabt, mit denen ich mich auch gut verstanden habe, aber so viele Romas auf einem Haufen, wie es in der Nordstadt oder allgemein auch im Ruhrgebiet, das war mir nicht neu. Also das war mir neu. Und ich bin dann an einer Straße vorbeigelaufen, das war in den ersten Monaten, in denen ich in Dortmund gelebt habe, und bin durch diese Menge durchgegangen. Da waren Frauen, da waren Kinder, ne, und die waren sehr eng am Stehen. Und ich laufe da durch und laufe durch die Menge durch. Und als ich dann durchgekommen bin, habe ich geguckt, wo mein Portemonnaie ist. Und ich habe die Hand an meiner Tasche gehabt und ich habe mich so geschämt. Ich schwöre es euch, ich habe mich so geschämt. Ich habe mir gedacht, Eamon, was hast du da gemacht? Und dann war die zweite Frage, was weißt du über diese Menschen? Und woher weißt du das? Was weißt du über diese Menschen und woher weißt du das? Und dann bin ich auf dem Weg nach Hause, habe ich überlegt, habe gesagt, ja, ich kenne nur die Berichte aus der Bildzeitung, ich kenne nur die Stammtischparolen, die man irgendwo hört und sowas. Ne? Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe mir diese ganze Story von denen reingezogen und habe mir nochmal ein Buch bestellt. So, und bin beim nächsten Mal hingegangen und habe mich angefangen, mit denen zu unterhalten. Und natürlich klauen die nicht mein Portemonnaie auf offener Straße, sondern das ist das Bild, was von diesen Menschen suggeriert ist. Aber die Realität von denen ist eine ganz andere. Ein paar Tage später habe ich wieder eine Roma-Frau gesehen mit ihrem Sohn. Die sehen ja so sehr, wenn die so sehr traditionell angezogen sind, sehen die so ein bisschen aus wie 30er Jahre. Die Kinder haben so Lackschuhe und so zurückgegelte Haare so. Und das war erstmal fremd. Aber dann habe ich den Jungen gesehen, wie der irgendwie so ein PlayStation-Spiel hatte oder so. Und dann hat er sich so gefreut, hat das in der Hand gehabt und ist so hochgesprungen. Da habe ich mir gedacht, ja, na klar, ist auch ein Kind. Empfindet auch so wie alle anderen, egal in welcher Form es sozialisiert worden ist. Und ich glaube, das muss man sich, wenn man das nicht gewohnt ist, immer wieder versuchen, bewusst zu machen. So. Und es ist wichtig, dass wir den Menschen, die Rassismus erleben und erlebt haben, dass wir denen die Möglichkeit geben, das zu teilen, das in der Öffentlichkeit zu teilen. Und da sind wir wieder im neuen Zeitalter, soziale Medien, YouTube, wie auch immer, Instagram-Stories und sowas. Es muss Teil des bewussten Seins der Gesellschaft werden, wie es diese Menschen fühlen. Damit ist immer mehr und immer mehr auch bei denen, die es nicht erleben, im Empfinden ankommen und das dann das Denken umswitcht. Und das Zweite ist, wir müssen die Narrative, und das sage ich immer, immer wieder und wieder, wir müssen die Narrative ändern. Wir müssen anfangen, nicht mehr nur aus dieser immer noch kolonial geprägten Perspektive zu sprechen, sondern wir müssen es anders machen.
Das ist lustig, weil ich habe das neulich mit einem Kollegen besprochen. Ich bin ja so groß, also Kind gewesen, so späte 70er, Anfang 80er und habe ja natürlich viel Fernsehen geguckt und da liefen ja damals oft Filme so aus den 40er, 50er Jahren aus England, aus Amerika. Und da war ja, die Kolonialisten waren ja positiv dargestellt. Und bis heute ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich so ein wohliges Gefühl habe, wenn ich so, weißt du, so gerade so indisch, Briten in Indien, wenn ich mir das so angucke, so und denke mir so, wo kommt das her? Und dann denke ich, ja, das ist diese Narrative. Ich bin groß geworden damit. Das sind die coolen Typen. Und witzigerweise war ich letztes Jahr, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, war ich mit Kollegen Kai in einem südindischen Kinofilm, Sarah, wo es eben darum geht, dass so Freiheitskämpfer, südindische Freiheitskämpfer gegen die britischen Kolonialherren kämpfen. Und da waren das natürlich die totalen Monster und die Bösen. Und es war ein Jubel im Kino bei jedem Briten, der auf grausame Weise umgebracht wurde. Und wir waren auch mitgerissen davon. Und das fand ich so interessant zu sehen, wie diese beiden Welten in meinem Kopf so aufeinander prallten. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel dafür, wie eben die Narrative einen auch sogar emotional beeinflusst, wie ich das sogar als positiv empfinden kann. Ne? Weil natürlich wurde in diesem Film auch nicht gezeigt, wie brutal die Kolonialherren war damals in den alten Filmen. Da waren das ja die Helden und die waren alle, die haben ja irgendwie Probleme gehabt. Die hatten gar nichts mit den Leuten in Indien vielleicht zu tun. Oder wenn, dann waren das auch die Bösen. Aber das hat man dann so, oder der Western ist das beste Beispiel, der böse Indianer. Ne? Cowboys und Indianer hat man gespielt. Gary, wer warst du?
Weiß ich nicht mal so.
Cowboy oder Indianer? Ich war meistens Cowboy, ich war selten Indianer.
Ich fand die Indianer auch immer cooler, immer okay. So Ninja-mäßig.
Der Gary war schon immer progressiv. Ninja-mäßig.
Ja,
aber ich finde, das sind so diese kleinen Beispiele, ne, die auch sehr lange anhalten und die man wirklich auch nur sehr, sehr langsam verändern kann. Und deswegen ist ja jetzt so cool, ich finde immer sowas wie Fast and Furious, ne? Wo du dir, ich habe hier so ein Poster hängen, da ist ein weißer Mann drauf auf dem Gruppenbild.
Ja.
Sonst sind das Frauen und People of Color in allen möglichen Shades und das sind die Helden. Ne? Also da hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Das sind so die ganz kleinen Dinge, ne? wo plötzlich was anders ist und was dann vielleicht so nach und nach auch einsickert, weil das sind plötzlich die coolen. The Rock ist ein Held meines Sohnes. Ich meine, das ist vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren gab es nicht so viele People of Color, die echt die Helden waren. Da gab es vielleicht mal den Sidekick oder so, aber im Endeffekt war der weiße Mann immer noch der coole Motherfucker.
Ja, ich meine, ich finde, wir können auch von diesem dem Fokus auf den Schwarzen, also den Rassismus gegenüber den Schwarzen mal weg. Ihr seht, ich habe das Bruce Lee T-Shirt an. Das ist ja ein Mensch, der in der Filmindustrie massiv mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen hatte, so, ne? Und dessen ganzer Weg und dessen ganzes Werk auch darin bestanden hat. Also nicht nur einerseits dem Rassismus gegenüber der Filmindustrie, sondern auch dem Rassismus gegenüber der eigenen chinesischen Community, die gesagt hat, hey, du trainierst keine andersfarbigen, du trainierst bitte nur uns Chinesen. Ja. So, das ist unsere Kultur.
Ich habe gerade eben meinen Vier gesehen vorgestern, da kommt das genau vor. Da wird er ja angefeindet, dass er das tut.
So, also dass man sagt, du trainierst nur unsere Kultur. Kung Fu ist eine Praxis aus der chinesischen Kultur, die wir für uns behalten und das kriegt niemand anders da. So, und er hat ja auch gesagt, nein. Ich trainiere den ich möchte. Das ist fernab von Kultur. Und da, um auch nochmal auf diese Metaebene zu gehen. So, wenn wir bleiben mal im Kampfsport. Was bringt es denn? Also Kultur ist im Wandel. Was bringt es denn, wenn ich 10 Jahre lang, 20 Jahre lang so schlage, aber ich merke, es ist nicht mehr effektiv, weil sich die Kampfkunstkultur weiterentwickelt. Da machen wir das doch auch. Da sind wir doch auch offen, dass wir verschiedene Kampfkünste mixen und dass wir verschiedene Disziplinen miteinander verbinden. Aber auf der Ebene der sozialen Ebene, der menschlichen Ebene, da halten sich so viele noch an ihren Ängsten fest und verkrampfen dort so, ne? Aber dass die Welt immer ein Schmelztiegel gewesen ist, es ist immer ein Gemisch, immer ein Wandel der Kulturen gewesen. Also es gibt kein, in dem Sinne gibt's für mich kein Tunesien. Also in dem Sinne gibt's für mich kein Sizilien. Das sind ja Länder, die über Jahre lang durch die Karthager, durch die Römer, durch die Araber, durch die Spanier geprägt und durchgemischt wurden. Da will mir einer erzählen, dass der Couscous, den wir essen, in Tunesien ein typisch tunesischer ist. So, wo wird denn da der Cut gesetzt? Mhm. Ja, wo wird denn der da Cut gesetzt, wo man sagt, okay, ab jetzt ist es diese Kultur und der andere Einfluss zählt da nicht mehr. Also wenn man das aus der Perspektive betrachtet, ist das absurd. Ja. Dann hat das was, ist dieser krampfhafte Kulturerhalt, ist was etwas Absurdes, dieses meins, meins, meins. Also wo sollen wir denn unsere Grenzen denn dann setzen? Die Grenzen waren immer fließend und offen. Mhm.
Interessant ist auch, dass was ich bei mir selber so beobachte, dass und das teilweise heute noch, wenn ich sehe, dass Ausländer, sei es jetzt Leute aus England oder aus Amerika, durchaus Leute aus meinem Kulturkreis, wenn die sagen, Mensch, ich war in Deutschland, das war so toll da. Ehrlich? Was macht ihr denn in Deutschland? Meine erste Frage ist immer, was macht ihr denn in Deutschland? ich habe Weil ich sehe uns immer, ich muss da immer an diesen Sketch denken von diesen beiden britischen Komikern, die als deutsche Soldaten im Schlachtfeld sind. Und der eine sagt plötzlich zum anderen, sag mal du, ich habe mal unsere neuen Uniformen angeguckt und wir haben jetzt hier Totenköpfe. Sag mal, sind wir die Bösewichte? Also so, und das ist auch, natürlich auch durch die ganze Narrative, weil solange wie ich denken kann, waren Deutsche auch immer in sei es jetzt Indiana Jones noch früher, waren halt immer die Bösen. Und deswegen erwische ich mich heute noch dabei, dass ich so denke, ehrlich, was wollt ihr denn in Deutschland? So, also das, selbst ich muss mich erstmal daran erinnern, dass es, was ich zum Beispiel in letzter Zeit sehr viel mache, ist, ihr wisst ja, wie das ist bei YouTube. Man klickt ein Video an, mit einmal kriegt man da zu dem Thema ganz viele Vorschläge. Und ich habe ein Video mal angeklickt zu einem australischen Au-pair-Mädchen, das hier in Deutschland lebte. und die war am Schwärmen, was die Deutschen am Brot verzehren, das gibt es ja überhaupt nicht und toll, toll, toll. Und da werden einem ja dann neue Videos und es gibt ja auch ganz viele amerikanische Jugendliche, junge Männer, die hier tatsächlich American Football spielen. Und wie sehr die Deutschland lieben. Die sind dann meistens wirklich in diesen pittoresken bayerischen Dörfern irgendwo sind die untergebracht. Und ja, okay, wo ich dann verstehen kann, ja, okay, dass die das und oh, wir sind so froh, dass jetzt die Corona-Krise, dass wir in Deutschland sind und so. Und da merke ich dann bei mir auch selber, dass da so ein Vorurteil gegenüber meiner eigenen Kultur oder gegen meinem eigenen Land oder da, wo ich herkomme, dass das halt auch dann mal so, ja, stimmt. Und dass es vielleicht auch mal nett ist, tatsächlich auch stolz zu sein, auch mal aus Deutschland zu kommen oder wo ich mir das so selber so ein bisschen zugestehe, obwohl das
immer komischen. Wobei ich immer das Wort Stolz absurd finde. Das gebe ich wirklich zu. Stolz finde ich total absurd, weil stolz kann man ja, wenn überhaupt, eigentlich auf etwas sein, was man selber geleistet hat. Ich finde, ich kann ja nicht stolz darauf sein. Ich kann stolz darauf sein, dass Eamon tolle Hip-Hop-Musik macht, weil Eamon macht die. Aber ich kann nicht sagen, ich bin ganz schön stolz darauf, dass. Weil das ist ja Quatsch. Also das finde ich immer so ein bisschen cool. Aber ich weiß genau, was du meinst. Du meinst, das sehe ich ja auch so. Wir haben auch gewisse Vorurteile sogar gegen unsere eigene Kultur. Da sieht man einfach mal.
Nur die Baddies. Verstehst du?
Genau. Ja, aber das ist ja, gut, da gibt es ja auch einen Grund für. Das ist ja nochmal, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, ich finde, nochmal so zurück zu diesem Thema Bewusstseinserweiterung. Das finde ich eigentlich total gut, weil das ist ja genau unser Podcast. Der Grund, warum wir das hier überhaupt machen, ist ja Bewusstseinserweiterung. Du hast das ja gerade eben sehr gut dargestellt, ne, wo, an welchen kleinen Stellschrauben man da schon drehen kann. Und ich glaube, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen in dieses Kolonialismus, weil ich finde, das ist nämlich ein total interessanter Aspekt, den man gerne so verdrängt als gerade Westler. Weil wir, und das hat ja direkt mit Rassismus auf verschiedener Weise zu tun, nämlich wir leben ja wirklich im Paradies, muss man mal sagen. Wir meckern zwar gerne rum, aber es geht uns ja nun wirklich extrem gut hier in Deutschland oder sagen wir mal auch in anderen westlichen Ländern. Wenn man das vor allen Dingen mal vergleicht mit vielen anderen Ländern auf dieser Welt, ganze Kontinente sich mal anguckt, wie da die Menschen leben und wie wir leben, geht uns super. Aber das ist ja nur, weil wir immer noch auf dieser ganzen Welt Sklaven haben, uns halten, die für uns arbeiten, die für uns das ermöglichen, dass wir so leben können. Und dann im Umkehrschluss, aber wenn diese Leute dann irgendwann realisieren, ey, sag mal, ich lebe hier irgendwo und arbeite für $1 pro Monat mir den Arsch ab, damit die da in Deutschland super leben können, ich will jetzt auch dahin, dann sind das plötzlich Wirtschaftsflüchtlinge, die hier hinkommen, die hier gar nichts zu suchen haben. Was wollen die überhaupt hier? Und ich finde, da sind so viele Themen, die sich da vermischen. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich damit hin will, aber ich finde, das ist so ein riesen Klops, der da so drin steckt. Ja, also und dass wir ja auch vielleicht mal gucken müssen, wo setzen wir da eigentlich an, etwas zu verändern?
Also erstmal muss ich sagen, ein Aspekt auf jeden Fall, die arbeiten ja nicht direkt für uns. Also und ich verstehe auch so dieses, also wir natürlich profitieren wir als Menschen, die in einem erste Weltland leben, massiv davon. Aber man muss sich halt A von dem Gedanken frei machen, das wird dann oft auch, da geht man auch in so eine Schuld, ich bin der Böse, ich wohne in Deutschland, ich lebe in der deutschen Kultur, das ist es nicht. Also das davon will ich auch frei machen. Mir geht es nicht darum, den schwarzen Peter einfach weiterzuschieben, sondern mir geht es darum zu sensibilisieren. So, ne? Sondern man muss überlegen, wer verdient daran. Mhm. Und das sind dann Konzerne, das sind Großkonzerne, die in asiatischen oder in afrikanischen Ländern produzieren lassen. Natürlich haben die ihren Sitz hier, zahlen natürlich ihre Steuern nicht hier, das muss man auch nochmal sagen so. Und der Zusammenhang existiert natürlich. Der existiert, dass wir ein Stück weit durch die Folgen des Kolonialismus, durch die Folgen der Globalisierung, durch die Folgen des Kapitalismus im weitesten Sinne, dass wir hier davon profitieren. Ich kann mir überlegen, ob ich meine Katze krankenversichern will. Also das und das machen Menschen hier.
Er will seine Katze nicht krankenversichern. Die hat heute in seine Kameratasche gepisst. Nur mal als kurze Entschuldigung. Genau. Ja, ja.
Genau. Aber wir, Also wir müssen einfach und im Sinne von Kultur und Sensibilisierung und auch Umgang mit Rassismus müssen wir halt eben das große Bild sehen. Und das große Bild beinhaltet eben einfach, dass die Menschen woanders da leiden, weil es Leute gibt in unserer Region, die an dem Leid Geld verdienen, die mit dem Leid Geld verdienen, die mit den günstigen Arbeitsbedingungen in Asien Geld verdienen, die mit dem Krieg und der Ausbeutung in Afrika Geld verdienen. Also wir können nicht uns der Realität weiterhin verschließen, indem wir sagen, wir haben die größten Waffenrüstungskonzerne Europas in diesem Land. Die beeinflussen auch unsere Politik. Das ist, wir brauchen nicht, ich muss niemandem Lobbyismus erklären, wie so etwas funktioniert. Ne? Wir hatten in den 90ern, da war ich noch ein Kind, hatten wir einen Waffenschreiber-CDU-Skandal, wo sind die Gelder hin und sowas. Also das brauche ich niemandem erklären. Wir brauchen uns aber auch dieser Realität nicht mehr verschließen. Wir können uns dieser Realität nicht mehr verschließen. Wenn ich militärisches Rüstungsgut, Waffen, Panzer, Giftgas, Kleinkalibergewehre, Großkalibergewehre, Granaten, Sprengsätze, Bomben, Was denkt, wenn ich die rausschicke in die Welt? Was soll passieren? Was wird mit den Dingern gemacht? So, damit entsteht Leid. Durch Gewalt entsteht Leid. Durch systematisierte Gewalt entsteht Leid. Durch industrialisierte Gewalt entsteht Leid. So, und was passiert, wenn man leidet? Man versucht seinem Leid zu entfliehen, unabhängig davon, wo man ist. Lebst du in einer Straße, in der dein Haus brennt? Verlässt du diese Straße. Brennt deine Straße, verlässt du die Straße komplett. Lebst du in einer Stadt, die brennt, Verlässt du das Land, das brennt? Natürlich, das macht es automatisch. Unabhängig von Kultur, wenn es brennt, gehe ich raus. So. Und die Absurdität und auch die Perversion ist, dass die Leute, die den Brennstoff liefern, also die Staaten, und ich sage jetzt nicht, weder du, Roland, noch ich, noch der Gary, noch meine Mutter, liefern die Waffen oder haben die Waffen geliefert. Die Perversion ist, dass die Leute, die dort das Sagen haben, diese Menschen wegdrücken und den kausalen Zusammenhang nicht versuchen, deutlich zu machen. Und wir können halt nicht, und das wird halt auch vergessen, wir sehen halt nur die Menschen, die hier ankommen. Und das wird dann gesagt, ach, die benehmen sich nicht oder die sind traumatisiert. Was meint ihr, was ich für Gespräche in Gefängnissen mit JVA-Beamten hatte? Zum Thema Rassismus und zum Thema, aber die Nordafrikaner, Die muss man erklären, dass sie auch meinen, die sind traumatisiert und die wollen auch nicht hier sein.
Richtig.
Die wollen nicht hier sein. Ich wäre auch nicht gern woanders. Ich wäre lieber bei mir zu Hause. So, die würden gern, und was die innere Zerrissenheit mit einem Menschen macht, der sich nicht zu Hause befindet, der in einer anderen Kultur aufwächst, dem alles, was er in seinem Habitus gelernt hat, sozusagen, plötzlich nichts mehr wert ist, ne, und er wieder alles neu erlernen muss. Das ist kein Spaß. Und das ist auch nicht einfach damit zu abzubringen, sagen, ja, die wollen unsere Sozialleistung haben. So, ich kenne Leute, und darüber wird aber in der Öffentlichkeit nicht berichtet. Ich habe in Flüchtlingslagern gearbeitet. Ich habe in Flüchtlingseinrichtungen gearbeitet. Ich habe mit Geflüchteten gearbeitet. Die sind hergekommen und sind wieder zurückgegangen, weil die gesagt haben, okay, die hatten die Möglichkeit, auch wieder zurückzugehen. Von denen berichtet keiner. Leute, die aus dem Irak gekommen sind, die gesagt haben, die haben in der Turnhalle gelegen und haben gesagt, Moment, ich bin jetzt hier mit meiner Familie seit 3 Monaten. Ich weiß, wo das hin enden wird. Dann gehe ich lieber wieder zurück. So, ne? Aber es gibt auch Menschen, die haben eben halt die Möglichkeit nicht. Und, Ich sag ganz klar, wir können nicht das Zentimetermaß nehmen und sagen, oh, das sind aber 30 Zentimeter, das ist aber ganz schön lang, aber wir sehen nicht die restlichen Ziffern von 0 bis zu der 30, die angefangen haben. Wir können doch nicht über 20 Jahre, 30 Jahre lang in Ägypten Mubarak unterstützen. In Tunesien, ich hab in der Diktatur meine Familie besucht. In der Diktatur in Tunesien unterstützen, mit diesen Leuten Handelsabkommen haben gehabt haben, mit den Leuten Polizeiabkommen gehabt haben, dass die Polizei, deutsche Polizeibehörden dort unten die Menschen ausgebildet haben oder die französischen, das ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt. Man weiß doch, dass da die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Wir können doch nicht mit einem Erdogan, der seit 10, 15 Jahren da sein Volk unterdrückt oder ich weiß nicht, wie lange er an der Macht ist. Wir führen mit dem Export Waffengeschäfte und wundern uns dann am Ende, dass er uns in gewissen Zusammenhängen unter Druck setzt. Oder dass da nicht alles koscher ist. So. Und dass plötzlich dann die Flüchtlinge von der türkischen Grenze nach Griechenland getrieben werden, weil dem das gerade nicht passt, wie mit ihm umgegangen wird. So, wir können nicht jahrelang mit Despoten Party machen und dann uns wundern, dass sie sich benommen haben wie die letzten Schweine. So. Und dann sagt man aber am Ende, die armen Leute, die hier angekommen sind, die unter dieser Politik, die in 20, 30, 40 Jahren entstanden und gewachsen ist, wo Politik gemacht worden ist für Profite, mit Diktaturen. Die ganze dritte Welt mit Diktaturen, ganzen afrikanischer Raum, zum größten Teil, ne, mit massiven Diktaturen, erklär mir doch mal, ich habe hier in der Schule habe ich Demokratie gelernt, wie soll denn einer 20 Jahre lang demokratisch gewählter Präsident sein? Wie soll das gehen? Also das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht weiterhin, sich da dem zu verschließen, zu sagen, wir sehen nicht die Anfänge der Geschichte, sondern wir sehen immer nur die Ende der Geschichte, das Ende der Geschichte. So, und da müssen wir halt gucken, wie gehen wir in einer globalen Welt miteinander um. Die Welt ist groß und die Welt ist zugleich plötzlich ein Dorf geworden. Ja, als Beispiel, wir können nicht Handel mit Wirtschaft betreiben, mit der ganzen Welt und uns dann wundern, dass wir auch einen Virus kriegen, der auf der ganzen Welt kursiert. Und der Virus ist ja vielleicht in dem Sinne auch nur stellvertretende Metapher dafür, dass alles zusammenwächst und alles auch miteinander verbunden ist. So, ne? Aber wir zünden im übertragenen Sinne mit unseren Waffen, mit unserem Kriegsgut, mit unserer Politik, Außenpolitik, die über Jahre lang gemacht worden ist. So. Und zwar von Grün, Rot-Grün bis Schwarz-Gelb, ne, komplett gemacht worden ist. Kriege wurden mitfinanziert, Afghanistan-Krieg wurde mitfinanziert, es wurde mitentschieden, deutsche Soldaten sind darunter gekommen. Guckt euch das Land mal an. Guckt euch das Land heute mal an. Ne? Und wie gut geht's denen? So, wie gut geht's denen heute wirklich? So, und uns dann wundern, warum diese Menschen hier sind und dann den Menschen noch mit Abneigung entgegentreten und sagen, hier, was macht ihr hier? Ihr nehmt uns unsere Arbeitsplätze weg oder sonst auch irgendwas. So, ne? Also ich verstehe die Ängste. Ich verstehe die Ängste von der Bevölkerung in Deutschland, die sagen, oh, mir geht's doch schon schlecht genug. Der Fernseher suggeriert mir, mir wird's immer schlechter gehen. Und also ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass die Menschen sich in bestimmten Teilen unseres Landes sich nicht abgeholt fühlen von der Politik und ausgegrenzt fühlen. Und ich verstehe auch diesen schreckhaften Reflex zu sagen, der Fremde ist dran schuld. Aber das stimmt nicht.
Nee, das ist ja der größte Trick. Also ich finde, das ist ja immer der größte Trick, dass, wie auch immer das passiert ist, dass es geschafft wurde, dass quasi die Armen sich untereinander die Köpfe einschlagen, ja. Während die Leute, die viel Geld haben, sich zurücklehnen und sich das Ganze angucken. Statt dass die Armen auf die Idee kommen, das war ja mal so, ich weiß, als ich Kind war, hieß es immer die da oben. Das scheint es gar nicht mehr so groß zu geben, sondern es wird untereinander wird geprügelt und ja, das stört ja die Leute, die jetzt gerade profitieren, überhaupt nicht. Und ich glaube, ich meine, weiß auch nicht, ich will jetzt nicht gleich zur Weltrevolution aufrufen, aber manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl, es muss eine Art von Weltrevolution geben. Die muss ja nicht kriegerisch oder gewalttätig stattfinden. Ich glaube, das ist ja auch unsere Mission hier mit unserem Podcast. Eine Weltrevolution kann ja auch im Herzen und im Verstand stattfinden. Also eine Bewusstseinsrevolution kann ja passieren. Denn wenn immer mehr Dinge offengelegt werden, immer weniger verdeckt und geheim gehalten werden kann, umso mehr werden Leute ja auch wach werden und etwas tun. Mit wach werden meine ich natürlich nicht irgendwie das, was hier gerade die ganzen QAnon-Leute als wach werden bezeichnen, was Attila Hildmann und Xavier Naidoo von Bullshit reden, das ist ja Quatsch. Aber dass auf diese Zusammenhänge, die du jetzt gerade gut beleuchtet hast, die sich mal wirklich vor Augen zu führen und zu gucken, okay, an welchen Stellen kann ich denn vielleicht da eingreifen? Kann ich zum Beispiel, der Klassiker, kann ich Fairtrade-Produkte kaufen, statt irgendwie das billige Zeug. Kommt dann der nächste Punkt, ja, Fairtrade ist leider oft teurer. Wenn ich jetzt kein Geld habe, muss ich halt das billige Zeug kaufen. Also ich weiß, die Probleme sind da, aber wo kann ich ansetzen? Ne? Kann ich auch bei den nächsten Wahlen, kann ich aktiv sein? Kann ich vielleicht schauen, welche Partei ist denn vielleicht für Einheit, eine gerechtere Welt steht sie ein und nicht für Trennung? Und das sind so die, und nicht nur in der globalen, also im Großen, sondern auch in der kleinen, also in meiner Stadt, in meinem Umkreis, wo kann ich da etwas tun? Ja, also ich glaube, es geht wirklich darum, eine Bewusstseinsrevolution muss einfach stattfinden. Und Rassismus, wir haben es ja vorhin gesagt, ist eins von den Themen, die immer mal so in den Medien und in der Gesellschaft aufploppen, aber auch andere Themen tun das ja, ne? Sei es jetzt von Klimaerwärmung oder andere politische Probleme oder die Wirtschaft, bitte?
Das kommt ja noch oben drauf.
Ja, aber das sind aber trotzdem, und diese Dinge sind ja dann nicht weg, wenn das andere Thema gerade kommt. Ich meine, Coronavirus ist das beste Beispiel. Ich glaube, die Amerikaner, wenn ich mir so die Medien gerade angucke und wie auch die Amerikaner reagieren, für die ist jetzt der die Proteste haben jetzt den Coronavirus abgelöst. Der Coronavirus ist jetzt weg. Der ist jetzt gar nicht mehr da, was ja völliger Quatsch ist. Der ist ja exakt noch genauso schlimm wütend wie vorher. Und jetzt kommt obendrauf noch das. Und dann haben wir noch die Klimakatastrophe, die auch vor dem Coronavirus und während des Coronavirus und nach dem Coronavirus weiterläuft. All diese Dinge sagen uns ja, wir müssen unser Bewusstsein erweitern. Wir müssen uns verändern, damit wir in irgendeiner Form ein besseres Zusammenleben auf einem Planeten, der gesund bleibt, haben können.
Ja.
Und
ich frage mich, ob diese Parole, die wir in letzter Zeit ja sehr viel gehört haben, wir sitzen ja alle in einem Boot. Ich meine, das hat der Virus ja wirklich wunderbar an uns dargestellt. Ob das aber Leuten irgendwie nicht passt, mit anderen Leuten in einem Boot zu sitzen. Also jeder möchte so sein eigenes Boot haben. Wir haben das deutsche Boot,
klar.
Das weiß ich nicht. Also
ja, aber wir sitzen nun mal alle im selben Boot. Wie gesagt, ja. der Planet ist nun mal im Moment der einzige Lebensraum für Menschen, der available ist. Und wenn man jetzt all das, was wir heute besprochen haben, wenn man noch weiter zurückgeht, dann wird man feststellen, genau darum geht es, diesen Planeten zu erhalten, bedeutet, dass wir einen bewusstseinserweiternden Effekt in uns erzielen, der dazu führt, dass wir die Einheit aller Menschen, aller Kulturen, aller Dinge und alles Lebens erkennen. Denn nur wenn wir das tun, handeln wir auch anders. Wenn wir immer noch denken, dieser Fleischsack ist anders als dieser Fleischsack und vor allen Dingen ist dieser Fleischsack viel besser als dieser Fleischsack. Und in dem Moment ist Katastrophe. Da wird die Sache auch nicht besser. Ja. Und das ist natürlich sehr schwer, weil auf der anderen Seite muss man ja auch anerkennen, dass viele Dinge nur gelöst werden können, wenn man erstmal vorübergehend auch akzeptiert, okay, es gibt verschiedene Gruppen, die müssen jetzt erstmal wieder zusammenkommen. Es geht ja nicht ohne das. Also du hattest irgendwie, als wir im Vorgespräch haben, hattest du auch nochmal den Begriff Othering genannt. Das finde ich vielleicht, aber das zum Abschluss nochmal einmal, weil ich finde, der fasst das eigentlich nochmal ganz gut zusammen.
Ja, Othering, also das ist so, ich versuche, wie gesagt, ich glaube, aus diesem Fachlichen versuche ich mich ein bisschen fernzuhalten, aber das ist so ein Begriff, den ich eigentlich da auch gut in der Praxis benutzen kann. Also dieses der andere, der ist anders als ich, so, und dann wird erstmal eine Differenz geschaffen zwischen mir und ihm über Hautfarbe, über Kultur, über Religion, ne? Das ist ja nicht mal auf die Hautfarbe begrenzt.
Richtig.
Diese Entwicklung von Othering, ich war mal während meiner politisch aktiven Zeit, war ich mal in Nordirland. Und ich bin gar nicht klargekommen, weil ich habe da Protestanten und Katholiken gesehen, die sich seit 40 Jahren, über 50, 60 Jahren anhalten, die Birne einschießen da, ne, und sich umbringen. Und ich habe mich mit beiden Seiten versucht zu unterhalten. Und ich habe gedacht, scheiße, ihr seht alle beide gleich aus. Ihr seid beide weiß. Aber das Othering hat so weit dazu geführt, dass halt eben Menschen aus einer Stadt, aus Belfast, sich so dermaßen voneinander abdifferenziert haben, dass es erst die Differenz gewesen ist, die deutlich geworden ist. Und dann hat man ihnen bestimmte menschliche Rechte abgesprochen, was dann dazu führt, dass man auch ein bestimmtes Verhalten, abwertendes Verhalten in Sprache, aber dann auch in Körperlichkeit, also in Gewalt, ne, beispielsweise legitimiert durchführen kann. So, ne? Und das ist das Othering. Aber ich finde, dass das Othering, da steckt nochmal was anderes drin, nämlich der andere. Und der andere bin ich. Ich habe einen Song, der heißt Der andere bist du. Und das ist auch somit ein Teil meiner Projekte, mit denen ich arbeite, dass man sagt, Empathie, ich sehe mich in dem anderen, der andere bin ich. Ich kann genauso den anderen wahrnehmen, genauso den anderen empfühlen, wenn ich mich sensibilisiere, wenn ich sehe, was habe ich denn mit diesen Menschen gemein? Und ich habe sehr, sehr viel mit den Menschen gemein. So, und die Überlegung ist einfach zu sagen, okay, entweder bleibe ich in meinen kulturellen Vorstellungen, in meinen nationalen Vorstellungen, oder ich bleibe in dem Moment. Und wenn ich im Moment bin, dann spreche ich einfach gerade mit Roland und Gary und die unterhalten sich mit Eamon und weder die Kultur, noch die Prägung, noch die Klasse, noch das Milieu spielt in dem Moment doch keine Rolle. Wir können uns jetzt stundenlang über etwas unterhalten und sind in dem Moment fernab von den ganzen Programmierungen, die Sozialisation und das Leben im weitesten Sinne mit uns durchgeführt hat. Dann sind wir bei dem anderen, dann sind wir mit dem anderen, dann sind wir im Moment des anderen, dann ist der andere und ich gemeinsam der Moment. Dann sind der andere und ich gemeinsam die Kultur, die wir gerade schaffen. Mhm. Und das ist die Stoßrichtung. Und wir müssen einfach gucken, dass wir diese ganzen Scheuklappen und diese ganzen geschmacklichen Konditionierungen, die wir bekommen haben, dass wir schauen, dass wir uns die nicht weiter in den Weg stellen und dass wir mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Augen Menschen begegnen. Ich begegne Menschen jeden Tag. Ne? Jeden Tag begegne ich Menschen. Wenn ich denen aus meiner Intelligenz heraus begegne und nicht aus meiner Prägung oder aus meinen Erinnerungen, mit Intelligenz meine ich nicht den Intellekt, sondern die Intelligenz, die im Herzen sitzt, dann kann ich etwas bewegen, weil ich bewege den Moment mit diesen Menschen gemeinsam. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, was uns sehr, sehr lange beschäftigen wird. Und ich kann auch nur an euch appellieren als Drehbuchautoren, ihr müsst nicht krampfhaft jetzt die Geschichte schwarz schreiben oder die Geschichte asiatisch schreiben. Und, weil das ist ja natürlich nicht die Realität. Die Realität sieht immer noch so aus, dass egal in welchem Ort ihr in den westlichen Ländern ihr euch aufhaltet, zum größten Teil, einfach nur als Beispiel, Menschen, die einen dunkleren Phänotyp haben, auf der Straße Drogen verkaufen. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Ich kann nach Bochum, nach Herne, nach Köln, nach Marseille, nach Paris fahren. Ich sehe Menschen mit einem dunklen Phänotyp, die auf der Straße Drogen verkaufen. Das ist die Realität. Aber das Abzeichnen wäre nicht, diese Menschen zu diskriminieren, dass sie es tun, sondern in einer neuen Narrative wäre es zu erklären, warum sie das tun. Warum tun sie das? Und sie machen das nicht aus Freude und aus Spaß. Sie machen das nicht, weil das große Ziel gewesen ist, Heroin auf der Straße zu verkaufen. Das der Berufswunsch eines jeden dunklen Phänotypen ist, bei der Bewerbung beim Arbeitsamt zu schreiben, ich möchte gern Betäubungsmittelfachmann werden. So, ne? So. Sondern es ist eine Not, die eine von der Gesellschaft konstruierte Not. Und diese Not zu skizzieren, diese Not darzustellen, diese Realität und auch die Perspektiven, die sich als Gesellschaft zeigen, als Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist die neue Narrative, von der ich spreche. So, ne? Und die Narrative beginnt in unserem Herzen und die Narrative beginnt fernab von all dem, was uns immer wieder indoktriniert wird über unser Bildungssystem, über unsere Medien, auch über die Politik. So, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ich würde mich sehr freuen, einfach wenn jetzt der Anlass jetzt wird in den nächsten Jahren, dass vielleicht nicht nur Menschen, wie ein Tilo Sarrazin bei Markus Lanz zur besten Sendezeit sitzen oder überwiegend Menschen mit einer gewissen kulturellen Prägung, sondern dass jetzt eben auch andere Leute zur Sprache kommen und dass wir gemeinsam gucken, okay, wie sieht das Kaleidoskop unserer Gesellschaft eigentlich aus und wie kann es aussehen? Ne, wie können wir es positiv gestalten? Und das fängt früh an. Und es gibt keine andere Chance, es gibt keine andere Möglichkeit. Und diese Geschichte wird noch weitergehen. Vielleicht so zum von mir nochmal abschließend so. Ich bin letztes Jahr Papa geworden, das weiß der Roland so. Meine Frau ist halb Inderin und halb Deutsche und ich bin halb Tunesier und halb Deutsch. Die Frage, was mein Sohn für eine Herkunft hat, macht schon gar keinen Sinn mehr. Also wenn in den 10 Jahren einer in der Schule fragt, woher kommst du, warum siehst du so aus, wie du aus, was soll er denn antworten? Oh. Also da lösen sich diese kulturellen statischen Haltungen lösen sich da automatisch auf. Aber trotzdem möchte ich nicht, auch wenn das bei ihm die Rolle nicht mehr spielen wird, in sich drin, möchte ich nicht, dass ihm von außen so begegnet wird mit der Diskriminierung so. Und deswegen gibt es gar keinen, es kann gar keinen kein Hoch von diesem Thema geben und Tief von diesem Thema geben für Menschen wie uns und auch für die Kinder der Zukunft, um zu sagen, okay, ihr müsst nicht durch dieselben Diskriminierungen laufen, ihr müsst nicht angespuckt, getreten, geschlagen, Angst um eure Existenz, Angst um eure Gesundheit haben. Das sind alles Sachen, die haben wir durchlaufen. Da spreche ich nicht nur von mir, da spreche ich von Hunderten von Menschen, die ich persönlich kenne. Und das möchte ich nicht mehr, dass das eine mögliche Alternative ist, nicht nur für mein Kind, sondern für alle Kinder, die in diese Welt jetzt reingeboren werden. Und ich hoffe, dass die Bewegung, wie sie jetzt entsteht, auch in Bewegung bleibt.
Ja, Das hoffen wir auch. Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach nicht nur individuell, sondern auch kulturell unseren Schatten stellen und die wirklich angucken und auflösen im besten Fall. Und ich denke, das ist interessant. Das ist ein fraktaler Prozess. Ne? Den muss ich als Zelle der Gesellschaft machen. Den muss die Gesellschaft aber auch als Kollektiv machen. Und ich glaube, das ist, denke ich, auch was in den nächsten Jahren vielleicht stärker noch passieren muss. Ich bin ja froh, dass du diesmal derjenige warst, Eamon, der das Thema jetzt Präsenz und im Moment Leben angesprochen hat, weil meistens ist das immer einer von uns, weil das ist ja echt immer das Dauerthema und es ist wieder mal spannend zu sehen. Darum geht's natürlich. Und in dem Moment fällt alles andere weg als der Moment. Und super, super gesagt. Okay, ja, ich finde, das war ein super Schlusswort. Wir haben jetzt auch schon lange gesprochen. Eamon, zwei Sachen. Einmal fände ich super, wenn wir im Anschluss noch einen Song von dir spielen könnten. Mhm. Vielleicht kannst du uns einen zukommen lassen, den schneiden wir dann schön hier hinter. Du hast gerade von Der andere bist du gesprochen. Vielleicht wäre das einer, aber du kannst auch sagen, irgendwas anderes, was besser passt, damit die Leute mal einen Eindruck bekommen. Gibt es irgendwas, wo man dich irgendwie finden kann? Gibt es eine Website? Gibt es irgendwie einen Facebook-Account oder Twitter oder Instagram oder was auch immer irgendwie, wo man dir folgen kann?
Das gibt's. Also man findet mich in den herkömmlichen sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Das heißt Facebook ganz einfach mein Vor- und Zuname, Eamon Nahali, E-Y-M-E-N und dann Nahali, N-A-H-A-L-I und Instagram ist es E-Y-M-E-N und dann N-H-L-1. Und dann müsste ich eigentlich da auftauchen. Ansonsten bin ich für Fortbildungen, Gespräche, Konzerte immer abrufbar und habe auch immer da ein offenes Ohr. So.
Deine Musik gibt's, kann man die, wenn man die hören möchte?
Ja. Gibt's da eine Möglichkeit? Gibt's auf YouTube, kann man auf YouTube sich unter Großstadt Shaolin, das ist das Label, bei dem ich seit diesem Jahr veröffentliche, kann man sich gerne was anhören. Und das letzte Album ist auf Bandcamp erschienen. Also Bandcamp, Großstadt Shaolin, dort ist dann die Musik auch offen.
Wir werden alle Links in die Shownotes packen, natürlich. Das heißt, dann könnt ihr in Ruhe gucken, müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Aber ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich finde das sehr coole Musik, die du machst. Und gleich hier im Anschluss, wenn wir fertig sind, spielen wir dann auch einen Song. Wir bedanken uns für deine Zeit, Eamon. Super, das war total klasse. Ich hoffe, unsere Hörer haben was da mitgenommen. Wir auf jeden Fall. Wenn ihr Hörer uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, könnt ihr das auf unserer Facebook-Seite machen. Viele Wege führen nach Om auf der Website. Viele Wege führen nach Om. Ihr könnt mir unter roland@mondo23.com eine E-Mail schicken. Unser Twitter-Handle VWFNO ist auch zu empfehlen. Da gibt es dann Informationen über neue Sendungen. Wenn ihr uns eine positive Kritik schreiben wollt, bei iTunes freuen wir uns. Und bei Patreon kann man uns sogar finanziell unterstützen. Ein paar Euro schaden nicht, weil so ein bisschen kostet das ja hier doch was. Server Space und so weiter. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr mitmacht. Und Gary und ich haben auch neulich überlegt, dass wir mal so ein paar Patreon-Exclusive-Sachen demnächst machen. Also deswegen lohnt es sich vielleicht auch, da nochmal genauer hinzugucken. Gut, in diesem Sinne, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Danke. Namaste.
Und tschüss.